HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Bernhard Emunz zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Ein Mensch wird pflegebedürftig, will jedoch nicht ins Pflegeheim. Die Angehörigen sind alleine überfordert mit der Pflege. Und da liegt es nahe, eine Dame aus Osteuropa zu engagieren. Die ist dann rund um die Uhr im Haus für Oma oder Opa da. Solche Arbeitsverhältnisse findet unser Doppelkopfgast hochproblematisch. Warum, das erzählt er uns gleich. Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Bernhard Emunz.
Ja, guten Tag.
Sie sind seit 2006 Professor für christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen und Leiter des Oswald-Nell-Breuning-Instituts in Frankfurt. Ihre Schwerpunktthemen Ethik der Finanzwirtschaft und Ethik der Erwerbsarbeit, insbesondere der sogenannten Sorgearbeit. Was genau ist das, Sorgearbeit?
Ja, man sagt gerne auch mal Haus- oder Familienarbeit dazu, aber Sorgearbeit ist ein bisschen weiter, weil eben auch die leibbezogene Arbeit in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, im Kindergarten und so weiter mit einbezogen wird. Alles sozusagen, wo es um Versorgen der Menschen geht, das ist Sorgearbeit.
Und das ist ja auch das, was die Damen machen, die im Mittelpunkt ihres Buches stehen, damit es Oma gut geht. Und darin beschreiben Sie die Pflegeausbeutung in den eigenen vier Wänden. Das ist ja ziemlich starker Tobak. Warum ist das denn so schlimm?
Ich glaube, das Hauptproblem, und das muss man sich immer vor Augen führen, bei dieser Pflege durch Pflegekräfte aus Mittel- und Osteuropa, die in den Haushalten leben, das Hauptproblem ist die ständige Verfügbarkeit, die sozusagen in das Konzept dieser sogenannten 24-Stunden-Pflege, da klingt es ja schon an, die in dieses Konzept mitten hineingehört. Und diese völlige Verfügbarkeit ist eigentlich für ein Arbeitsverhältnis nicht vorgesehen. Denn bei einem Arbeitsverhältnis geht es ja darum, dass man sich den Weisungen des Arbeitgebers unterstellt, aber das natürlich nur in einem begrenzten Zeitraum macht. Wenn man jetzt die ganze Zeit verfügbar ist, ist da eben ein Ausbeutungsverhältnis vorhanden.
Live-ins nennt man diese Personen und Sie bleiben auch bei diesem Begriff in Ihrem Buch, damit es immer gut geht, Herr Professor Emunz. Und diese ständige Verfügbarkeit, ja, da würden manche sagen, naja, so stimmt das ja auch nicht. Die haben ja nicht immer was zu tun. Da gibt es ja auch mal Leerläufe, wenn der Pflegebedürftige zum Beispiel schläft oder fernguckt oder andere Sachen.
Also erstens ist es so, dass wir dann in den Forschungen, die wir selber am Nell-Breuning-Institut gemacht haben, aber die auch andere Sozialwissenschaftler dann gemacht haben, Sozialwissenschaftlerinnen gemacht haben, dass wir da festgestellt haben, dass auch diese Freiräume häufig genutzt werden, um dann das Haus zu reinigen, um Einkäufe zu machen und so weiter. Aber selbst wenn das nicht ist, ist es ja so, dass in den allermeisten Fällen die Live-In-Pflegekraft dann wirklich vor Ort ist, um dann, wenn Hilfe benötigt wird, kurzfristig einzuspringen und dann sozusagen parat zu stehen. Und das ist sozusagen genau das Problem, weil damit eben keine wirklich freie Zeit passiert.
Also dauernd auf dem Sprung, das ist ja dann ähnlich wie Bereitschaftsdienste bei der Polizei oder im Krankenhaus.
Genau, und wenn man jetzt mal die rein rechtliche Ebene sieht, ist es halt so, dass im europäischen Arbeitsrecht durchgehend geregelt ist, wo man den Weisungen des Arbeitgebers letztendlich doch Folge leisten muss, in dem Fall eben den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen Folge leisten muss, das ist Arbeitszeit.
Ja. Nur geht es ja zum Teil gar nicht anders, wenn die Damen ins Haus kommen, auch im Haus leben. Da steht ja dann meist ein Zimmer leer, weil die Kinder ausgezogen sind oder das Haus sowieso groß genug ist. Und angenommen, sie hätten jetzt tatsächlich freie Zeit zur Verfügung, könnten Sie die unter Umständen ja gar nicht nutzen, weil Sie beispielsweise in einem kleinen Ort leben, wo es keine Angebote gibt, keine kulturellen, keine Cafés gibt oder ähnliches.
Wenn wir jetzt einfach mal nur auf die Faktenlage schauen, sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Also im Grunde gibt es zwei Gruppen, die wohl etwa gleich groß auch sind. Es gibt Live-In-Pflegekräfte, die auch vielfach dann der deutschen Sprache nicht so mächtig sind oder irgendwo wirklich auf dem Land recht einsam dann da auch leben und eigentlich keine Anschlussmöglichkeiten haben. Aber es gibt auch viele andere, die wirklich auch die Möglichkeit haben, Kontakte zu pflegen, die wissen, wer noch aus der Region, häufig sind ja Regionen dann in dem Ort vertreten, die besonders stark dann da diese Arbeit leisten, die Möglichkeit haben. Ja. Und das wird ihnen sozusagen weitgehend abgeschnitten.
Ja. Gut, es ist sicher nicht immer so. Es gibt ja auch Arbeitsverhältnisse in dieser Form mit diesen Live-Ins, die gut sind, für beide Seiten auch ein Gewinn sind. Nur Sie kritisieren ja die Fälle, wo es nicht so gut läuft. Genau. Und das sind die allermeisten Fälle. Selbst wenn beide Seiten davon profitieren, sagen Sie, Herr Professor Emunz, da kann man auch in eine Falle geraten.
Ja, es ist so, das werden die meisten wahrscheinlich auch vor Augen haben, es ist sehr verbreitet, dass die Live-In-Pflegekräfte ihre pflegebedürftige Person eben als Mutter oder Oma oder Vater, Opa anreden und dass man sozusagen mehr oder minder einen familiären Kontext, eine familiäre Struktur nachbildet. Und das kann auch eine Hilfe sein, sozusagen durch die schwierige Zeit durchzukommen. Ist auch nicht schlecht, sozusagen, wenn ein mehr oder minder freundschaftliches Verhältnis zwischen der Pflegekraft und der Angehörigen da ist. Wir konnten auch feststellen, dass dann auch häufig die Verhältnisse sozusagen tatsächlich auch wirklich besser sind. Mhm. Aber es hat eben auch ein großes Risiko, nämlich das Risiko, dass dann die Pflegekraft auch gar nicht mehr einstehen mag für ihre Interessen und damit auch zum Beispiel für ihre freie Zeit.
Tja, das ist ja auch in anderen Fällen problematisch, ja. Wenn Mitarbeiter mit ihrem Chef befreundet sind, falls es sowas überhaupt gibt und letztlich nicht immer nachteilig ist für den Mitarbeiter.
Genau, und nun haben wir es aber hier mit einer ganz besonderen Form von Arbeit zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den muss man mal ganz genau schauen. Nicht, also wenn Sie im Hessischen Rundfunk ein gutes Verhältnis mit Ihrer Chefin oder Ihrem Chef haben, freundschaftlich und kurzerhand Nachtdienste übernehmen, ist das die eine Sache. Da ist aber sozusagen eine klare Struktur da. Hier gibt es einen Personalrat, hier gibt es Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind. Da ist eine Institution da, die schaut, dass eben die Regeln beachtet werden.
Und wir wohnen auch nicht zusammen. Ne?
Und sie wohnen nicht zusammen. Und da ist überhaupt keine Institution da, die irgendwie hineinwirkt. Also da haben Sie sozusagen, da sind die Leute wirklich nur auf ihre persönlichen Kontakte, darauf, wie sie ihre Beziehungen strukturieren, wie sie die ausgestalten, darauf sind sie angewiesen. Was anderes gibt es nicht.
Tja, das kann das Ganze schwierig machen. Professor Bernhard Emunz leitet in seinem Haus, dem Nell-Bräuning-Institut in Frankfurt, mehrere Forschungsprojekte zum Thema. Und da haben sie einiges in Sachen Live-Ins zusammengetragen. Ein paar haben sich schon genannt. Und Sie haben auch die Gründe aufgeführt. Warum kommen die Damen aus Osteuropa hierher, die ja oft zum Teil in existenziell sehr schwierigen Verhältnissen leben?
Also vor allen Dingen der Schritt, zum ersten Mal nach Deutschland zu kommen, der passiert eigentlich fast immer wirklich aus blanker finanzieller Not. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind häufig nicht die allerjüngsten Damen, die hierher kommen, eher jenseits von 50, 55, haben keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt aus strukturschwachen Regionen. Und das Arbeitseinkommen des Mannes reicht gegebenenfalls nicht. Es gibt eine Verschuldung. All diese Fälle kriegt man immer mit, sozusagen, wenn man untersucht, wie ist es denn dazu gekommen. Und dann wird wirklich aus blanker Not, geht man in den Westen und fängt damit an.
Ja, und die Not ist ja hier auch da. Also den Vater oder die Mutter ins Heim in Anführungsstrichen geben. Da stellen sich mir immer die Nackenhaare hoch bei diesen Bezeichnungen. Das ist ja bei uns mit einem Tabu belegt. Das macht man nicht. Das ist Moral. Verwerflich. Auch der Staat und die Krankenkassen fördern das ja mit dem Motto ambulant vor stationär. Und dann holt man sich in Anführungsstrichen auch wieder so eine Bezeichnung, eine Polin. Also da geht doch schon einiges durcheinander, was weder der einen noch der anderen Seite gerecht wird und auch nicht unbedingt dem Pflegebedürftigen.
Genau. Also ich glaube, man muss nochmal sehr deutlich auch dann die Strukturlinie sehen, also die politische Linie sehen. Es ist halt so, dass, wie Sie sagten, unsere Pflegepolitik sehr stark auf den Vorrang ambulant vor stationär setzt und damit eigentlich eine intakte Familien und intakte Strukturen in dem Sinne auch, dass alle vor Ort sind, voraussetzt, die so in dem Maße überhaupt nicht mehr gegeben sind. Und das führt eben zu einem hohen Anspruch auch, der dann eben überhöht wird, in dem Sinne, dass Kinder, die ihre Eltern nicht selber versorgen, bei denen dann die Eltern wirklich in ein Pflegeheim kommen, dass die keine guten Kinder sind. Und das scheint mir doch auch problematisch zu sein, weil damit letztendlich eine Dienstverpflichtung einhergeht, die eben dann auch mit enormen Nachteilen für alle Beteiligten verbunden ist. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Pflegequalität ist im Heim und damit verglichen eben im eigenen Haus, dann ist sozusagen die Pflegequalität im Heim jetzt von den Verrichtungen her, von dem, was zu tun ist, auch von der Prophylaxe her, viel, viel besser.
Professioneller.
Professioneller. Und es könnte ja auch eine gute Entscheidung sein, eine Entlastung sein, dass man sagt, das mache ich nicht, aber ich bin natürlich immer wieder präsent in diesem Pflegeheim und überlasse jetzt nicht meine Eltern einfach dem Heim, denn da ist schon auch anzunehmen, dass dann die Versorgung vielleicht nicht in jedem Fall wirklich sehr gut ist.
Tja, da sprechen wir noch drüber, über diese Möglichkeiten. Es gibt ja noch einen Punkt, womit dann alle plötzlich konfrontiert sind. Die Dame aus Osteuropa, die Geld braucht, die Familie in Deutschland, die einen Pflegebedürftigen zu versorgen hat, dann muss manchmal alles ganz schnell gehen. Da gibt es ja unter Umständen auch nicht gleich einen Heimplatz, auf den muss man ja auch warten, manchmal ein, zwei Jahre. Dann wird der Angehörige hier in Deutschland plötzlich zum Arbeitgeber. Damit wollte er womöglich davor nie etwas zu tun haben, weiß auch nicht, was er tun soll oder was er in dem Fall auch tun soll für die Frau, die er engagiert. Und ein riesiges Machtgefälle gegenüber dieser Dame, die den Angehörigen versorgt. Also da genügt ja möglicherweise ein Funke und das ganze Ding fliegt in die Luft.
Ja, man muss sich nochmal vor Augen führen, die meisten, die dann auf einmal als Arbeitgeber, Arbeitgeberin dastehen, hätten sich nie vorstellen können, ein solches Arbeitsverhältnis in dem Sinne einzugehen, dass sie da dann den Auftrag erteilen, die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber sind. Das sind auch für die meisten von uns, selbst die, die das machen würden, immer sagen, naja, eigentlich ist das schon alles ein bisschen problematisch. Und das geht nur aufgrund eben dieser starken Asymmetrie, dass wir in einem vergleichsweise reichen Land leben und sehr, sehr nah an uns dran eben mit ursprünglich mit Polen, Ungarn und jetzt aber auch zum Teil eben weiter entfernten Ländern, dann eben einfach Menschen da sind, die dieses Geld dringend brauchen. Und da haben sie sozusagen diese grundlegende Asymmetrie, auf die wir uns heute einlassen und die mehr und mehr gar nicht mehr als so problematisch angesehen wird, obwohl man noch vor wenigen Jahren wahrscheinlich gesagt hätte, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, vielleicht gibt es ja noch eine Asymmetrie. Wir haben es ja immerhin mit alten, meist alten Menschen zu tun, die pflegebedürftig sind, die den Krieg noch erlebt haben, die vielleicht auch in einem Zustand der Verwirrung Gedanken oder Dinge äußern, die nicht so ganz korrekt sind. Gegenüber der Dame aus Polen. Kommt das auch häufiger vor?
Das kommt auch vor, interessanterweise vor allen Dingen bei Männern. Also Männer scheinen wohl etwas dazu zu neigen, ihre antipolnischen Ressentiments, so ein deutsches Überlegenheitsgefühl auch wirklich auszuleben und auszudrücken und zu kleinen Diktatoren im eigenen Haus zu werden.
Diese Dinge auszuhalten, neben der Pflege und noch ein paar andere, die Sie gerade aufgezählt haben, Herr Professor Emunds, das ist ja praktisch unbezahlbar. Und doch kämpfen Sie für ein Arbeitsrecht für diese Damen. Und wie das aussehen kann, darüber reden wir noch im Laufe der Sendung. Bernhard Emunds ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Er ist Leiter des Oswald von Nell-Breuning Instituts in Frankfurt und Professor für christliche Sozialethik und Sozialphilosophie an der Hochschule St. Georgen. Und Sie haben auch drei Musikwünsche, ganz unterschiedlicher Art. Zunächst die Wise Guys nennen die sich, ein A Cappella-Chor. Und der Titel heißt Schiller aus dem Album Frei. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Also erstmal ist es unglaublich beeindruckend, wie man A Cappella eben dann Thriller von Michael Jackson nachmachen kann. Der Text ist sehr lustig und naja, da kommt ein wenig der Familienvater durch, denn wir sind vor Jahren mit den Kindern, haben wir häufig im Auto gesessen und haben wir alle miteinander Wise Guys Lieder mit Wise Guys im Hintergrund gesungen und das ist einfach für mich eine schöne Erinnerung.
Bitte nicht. Doch es ist Schiller, so schrecklich kompliziert und manchmal geradezu blasiert. Ja, es ist Schiller, wir sterben es Langeweile. Ich lese jede Zeile von Schiller, meine grauen Zellen gehören nicht gerade zu den Schnellen. Ja, es ist
Wise Guys heißen diese Jungs und ihr Lied Schiller in der Manier von Michael Jacksons Thriller. Und gewünscht hat sich das Bernhard Emunds. Er ist Professor für christliche Gesellschaftsethik und Leiter des Oswald von Nell-Breuning Instituts in Frankfurt. Herr Professor Emunds, wir hatten eben schon darüber gesprochen. Das Credo des Staates und auch der Gesellschaft, muss man schon sagen, ist ambulant vor stationär. Denn der Patient bzw. der Pflegebedürftige will ja auch oft sein Haus nicht verlassen. Kann man ja auch verstehen. Das ist ja oft ein Haus, das er mit seinem Partner nach dem Krieg zusammen aufgebaut hat, wollen da nicht raus. Nur, wenn man es jetzt auf die Pflege bezieht, ist denn die häusliche Versorgung tatsächlich die bessere Lösung?
Tatsächlich ist es so, dass da, wo beide Seiten sagen, wir können uns das gut vorstellen, häusliche Pflege, dass das auch gut ist. Und dann sollte der Staat das auch entsprechend fördern und nicht meinen, er müsse sozusagen die Frauen, die sie das dann meistens machen, abziehen aus der Pflege, dass sie bloß auf jeden Fall dem Erwerbsleben zur Verfügung stehen. Also da wäre ich tatsächlich eher ein wenig vorsichtig. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das Hauptproblem, das wir aktuell haben, eigentlich das ist, dass der Staat will, dass diese Pflegearbeit geleistet wird von den Angehörigen und dass die kaum noch dazu in der Lage sind.
Ja, aber da kommen wir doch in ein Dilemma. Sie sagten eben, das wäre nicht gut, wenn der Staat die Frauen von der Pflegearbeit abziehen würde. Im Moment ist es doch genau umgekehrt. Die Frauen werden eher von der Erwerbsarbeit abgezogen, weil von ihnen erwartet wird, Tochter, Schwiegertochter, Enkelin, wer auch immer, kümmert sich dann schon um den Pflegebedürftigen, weil, das hatten Sie ja eingangs angedeutet, diese Sorgearbeit ja auch weiblich konnotiert ist. Aber da kommen wir doch ein Riesendilemma auch für diese Frauen.
Ja, ich finde es auch nicht sinnvoll zu sagen, Sorgearbeit sollte, wo es eben geht, outgesourced werden, sollte rausgezogen werden aus dem familiären Kontext. Das ändert aber nichts daran, dass das zentrale Problem, was wir haben, ist, dass der Staat davon ausgeht, dass vor allen Dingen Frauen, bei der Partnerpflege sind es zum Teil auch Männer, dass die sozusagen diese Arbeit übernehmen und dass der Staat das nicht macht, weil er sagt, ach, das ist ja schön für die Leute, sondern es geht darum, wirklich eine kostengünstige Lösung zu finden. Und ich glaube, damit sind wir bei dem zentralen Problem, das wir im Bereich der Pflege haben. Pflegearbeit wird in unserer Gesellschaft kaum eine entsprechende Wertschätzung entgegengebracht. Mhm. Vielleicht in Sonntagsreden, aber nicht so, dass wirklich auch eine entsprechende Absicherung erfolgt, dass eben dann auch ein entsprechendes Entgelt da ist. Das sehen Sie auf allen Ebenen. Das sehen Sie bei den Pflegekräften, auch den spezialisierten Pflegekräften in den Pflegeheimen oder bei den ambulanten Pflegediensten. Das sind vergleichsweise schlechte Jobs. Was am schlechtesten ist, jetzt abgesehen von der Bezahlung, ist, dass examinierte Pflegekräfte ja gelernt haben, auf eine bestimmte Art und Weise zu pflegen.
Auch einen Anspruch haben.
Genau, Stichwort Minutenpflege. Dann ist der Zeitdruck so hoch, dass sie genau das nicht verwirklichen können. Das heißt, man treibt sie dahin, sozusagen entgegen ihrem eigenen Berufsethos zu arbeiten.
Und dann müssen sie ja oft noch in Teilzeit arbeiten, nicht weil sie das selbst so wollen oft, sondern aus heimorganisatorischen Gründen. Was steckt denn da dahinter?
Naja, das ist klar, dass wenn Sie eine Pflegekraft, die 100% berufstätig ist, wenn Sie die ersetzen müssen, haben Sie immer ein ganz, ganz großes Problem. Dann müssen Sie gucken, wie Sie das mit einer anderen 100% Pflegekraft machen können. Wenn Sie dann immer bestimmte Prozentsätze haben, ist das viel leichter, das hin und her zu schieben. Und Sie können gucken, dass Sie immer die Spitzenbelastungen, dann wenn das Essen gereicht wird, wenn bestimmte Anwendungen anstehen und so weiter, dann können Sie diese Spitzenzeiten damit abdecken und müssen nicht in einer anderen Zeit auch jemanden da haben. Wobei man eigentlich sagen würde, naja, das ist natürlich auch genauso zentral in der Pflege, die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Pflegekraft und Pflegebedürftigen.
Ja, nur auf diese Art kommt es ja zu unendlich vielen Reibungsverlusten, auch eben wegen der vielen Teilzeitstellen. Man muss sich immer wieder neu einfinden. Und dann bleibt ja für diese Kommunikation, die ja mindestens genauso wichtig ist in der Pflege, gar keine Zeit mehr.
Das Absurde ist ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Großteil über ambulante Pflege abläuft. Das heißt, das ist in verschiedenen Haushalten. Dann haben wir sozusagen einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Pflegeanbietern. Ja. Das heißt, ein riesig großer Teil der Arbeitszeit von Pflegekräften im ambulanten Pflegedienst geht wirklich auf die Anfahrt raus. Und das ist natürlich sowas von ineffizient, wie man es sich eigentlich auch nicht vorstellen kann.
Tja, Sie hätten ja ein paar Vorschläge, wie man dieses ganze System umdrehen könnte, ändern könnte, verbessern könnte. Dazu kommen wir noch im Laufe der Sendung. Bleiben wir doch zunächst noch beim Status quo. Also angenommen, der Angehörige wäre dann tatsächlich in einem Heim untergebracht, weil die häusliche Pflege einfach nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist er ja da auch bei den Profis. Letztlich auch nur dann in guten Händen, wenn die Angehörigen selbst bereit sind, so viel Zeit zu investieren durch Besuche, durch Mitpflege, durch Besorgungen, durch Arztbegleitungen und so weiter, das ja auch schon fast einer halben Stelle entspricht.
Also die Pflegeheime sind sehr darauf aus, Kosten zu externalisieren. Sie müssen sich immer vorstellen, dass es mittlerweile so ist, dass im Durchschnitt die sogenannten Zuzahlungen höher sind als das, was der Staat selber sozusagen für einen stationären Pflegeplatz zahlt.
Das müssen Sie noch mal kurz auseinandernehmen.
Ja, es ist ja so, dass sozusagen, wenn Sie mit einer bestimmten Pflegestufe in ein Pflegeheim gehen, zahlt der Staat ein entsprechendes Entgelt an dieses Pflegeheim. Und Pflegestufe 1, 2, 3. Eins liegt, glaube ich, bei 1.020, 1.050 Euro. 1.023. Sie haben es genau da. Okay, prima. Also in der Größenordnung zahlt dann der Staat. Und dann muss im Durchschnitt etwa 1.300, 1.400 muss zugezahlt werden von den Angehörigen beziehungsweise von dem Pflegebedürftigen selbst. Mhm. Das ist natürlich keine Zuzahlung mehr, sondern das ist ein Großteil des Batzens. Und dieser Druck führt natürlich dazu, dass sie so eine Art Kostenkonkurrenz zwischen den Anbietern der Pflegeheime haben. Und dann versucht man natürlich, alle Kosten zu reduzieren. Das geht auf den Rücken der Pflegekräfte und dafür werden aber auch die Angehörigen herangezogen, die dann eben Arbeiten mit übernehmen müssen.
Nicht nur arbeiten, sondern ja auch unter Umständen Kosten haben. Es wird in der Öffentlichkeit immer so dargestellt, als würde das Sozialamt die Heimkosten übernehmen. Das ist ja nicht der Fall. Das Sozialamt übernimmt ja nur die Kosten, wenn der Angehörige selbst nichts mehr hat, kein Haus, keine liquide Mittel, kein gar nichts. Und auch Angehörige, die eventuell zahlen müssten, nichts mehr haben, außer das, was sie für sich selbst und ihre Familie brauchen. Erst dann springt ja das Sozialamt ein.
Ja, es ist allerdings schon so, dass, glaube ich, um die 30% derer, die in den Pflegeheimen sind, werden auch von der Sozialhilfe mit versorgt. Und das zeigt auch ein bisschen, wo Probleme an diesem ganzen System sind, weil wir eigentlich mit der Grundsicherung im Alter eine neue Struktur gefunden hatten. Die Leute im Alter, die darauf angewiesen sind, dass der Staat sie unterstützt, dass sie nicht in dem Maße dann auch durch Bedürfnisprüfungen und all diese Dinge wieder zurückgeworfen werden auf den Zustand von Leuten, die als Bittsteller kommen und wo dann auch die Kinder mit zur Kasse gebeten werden. Und jetzt merken wir, dass wir hier eben doch dann wieder Sozialhilfe haben und das bedeutet der entsprechende Rückgriff auch eben auf das Einkommen der Kinder mit all den negativen Effekten jetzt auch für das Gefühlsleben der Pflegebedürftigen selbst.
Also das Sozialamt holt sich quasi das Geld dann zurück bei den Kindern, wenn sie denn zahlen können. Professor Bernhard Emuns, Leiter des Nell-Breuning-Instituts in Frankfurt, kritisiert die rechtliche Situation von Frauen, von Menschen in der Pflege. Es sind ja überwiegend Frauen, aber auch der Frauen, die aus Osteuropa als EU-Bürgerinnen nach Deutschland kommen und scheinbar weniger Rechte haben als andere Arbeitnehmer. Jetzt kommen wir wieder vom Heim zurück in die häusliche Pflege. Da ist ja die Unterstützung im Vergleich zur stationären Versorgung weitaus geringer in den Pflegestufen. Wie kommt denn diese Diskrepanz zustande?
Ja, ich glaube, letztendlich ist hinter der ganzen Konstruktion der Pflegeversicherung schon noch die Vorstellung da, dass Pflege geleistet wird, selbstverständlich geleistet wird im Familienverbund. Und da muss er ein bisschen unterstützen, aber letztendlich ist das eine selbstverständliche Sache, dass das in der Familie geleistet wird. Die Einführung der Pflegeversicherung 95 war ein Riesenschritt, aber wir müssen die jetzt weiterentwickeln in der Richtung, dass klar ist, dass Pflegearbeit auch entsprechend zu honorieren ist. Sei es die Pflegearbeit in den Pflegeheimen, bei den ambulanten Pflegediensten oder eben auch der Angehörigen. Und last not least dann eben der polnischen, ungarischen, weißrussischen Live-In-Pflegekräfte.
Denn häusliche Pflege heißt ja nicht unbedingt, dass Schwiegertochter, Tochter und so weiter oder Ehepartner die Pflege übernehmen. Häusliche Pflege kann auch bedeuten, die Krankenkasse, der medizinische Dienst entrichtet den Zuschuss für die jeweilige Pflegestufe und dann wird eine Polin, eine Bulgarin, eine Rumänin engagiert, die das für dieses geringe Geld dann auch tatsächlich macht. Heißt es doch, naja, sie hat ja Kost und Logis frei, aber keinerlei Rechte.
Wenn wir uns das mal vor Augen führen, nicht? Also was normalerweise Live-In-Pflegekräfte bekommen, was sie dann tatsächlich ausgezahlt bekommen, sind wir, je nachdem, welches Konstrukt gewählt wird, zwischen 700 Euro und 1.300 Euro in etwa. Und dann würde man jetzt einfach mal rechnerisch drauflegen, nochmal Kost und Logis. Wenn man das dann aber sozusagen durch ihre Arbeitszeit teilt, kommen wir zu einem Stundenlohn von etwa 2 oder 3 Euro. Und das zeigt, glaube ich, dass wir da ein Riesenproblem haben, wie stark eigentlich die Ausbeutung in diesem Bereich
ist. Also das liegt noch unter dem Mindestlohn, der vorgeschrieben ist in Deutschland von 8,50 Euro. Ja. Es gibt auch andere Arbeitsverhältnisse. Mhm. Es gibt auch Damen, die wesentlich besser bezahlt werden, die korrekt bezahlt werden, auch korrekt behandelt werden. Aber wir sprechen ja in dieser Sendung über die Fälle, wo es nicht stimmt.
Vielleicht
und darüber, wo es von Staats wegen nicht stimmt.
Ja. Genau. Ich halte es in jedem Fall für eine Notlösung, die auch problematisch ist. Aber trotzdem braucht man manchmal Notlösungen, solange der Staat eben nicht auch hilft, andere Lösungen zu schaffen. Und dann würde ich sagen, diese Notlösung kommt aber ist allenfalls dann zu rechtfertigen, ist allenfalls dann in Kauf zu nehmen, wenn klar ist, dass wenigstens ein Angehöriger da ist, mit im Haus ist und wirklich auch dafür sorgen kann, dass freie Zeiten für die Pflegekraft da sind. Da, wo das nicht der Fall ist, wo sich abzeichnet, die Pflegekraft wird alleine zuständig sein, vielleicht mal, dass mal am Wochenende einer für ein paar Stunden kommt. Das ist eigentlich nicht zu verantworten. Und ich glaube, da muss man auch ein ganz, ganz klares Urteil fällen und sagen, das geht nicht. Selbst dann, wenn es irgendwie wunderbar einbezogen ist in ein freundschaftliches Verhältnis und so weiter, das nutzt nichts. Da sind die Grenzen auch von Arbeitsverhältnissen wirklich längst überschritten.
Ja, ja. Und diese Grenzen sind zum Beispiel, Sie hatten es eben angedeutet, Verfügbarkeit rund um die Uhr ist ja vergleichbar mit einer Art Leibeigenschaft, keine Selbstbestimmtheit, keine Privatheit. Dadurch bedingt auch häufig gesundheitliche Probleme. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, Herr Emunz, damit es Oma gut geht. Die Dame, die dann nach 3 Monaten nach Polin, Rumänien zurückgeht, um sich bei der Familie zu regenerieren, ist dann dort völlig ausgepowert erledigt und muss im Grunde ihre Krankheiten kurieren, die sie aus Deutschland mitgebracht hat.
Sie müssen sich ja immer vorstellen, Sie arbeiten nicht nur in diesem Haushalt, Sie leben in dem Haushalt. Und wie leben Sie da? Sie sind völlig eingestellt auf die Rhythmen, auf die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen, gegen sich selbst. Und insofern sagen immer wieder auch die Pflegekräfte aus Mittel- und Osteuropa, eigentlich ist das hier gar nicht unser Leben, sondern hier leben wir das Leben eines anderen, wenn überhaupt. Dann haben wir noch ein Leben zu Hause, aber natürlich besteht das auch zu einem Großteil wirklich im Regenerieren, wieder neu ankommen, wieder neu auch zu sich selber finden und hat ganz große Grenzen.
Ja, und sich wieder neu auf die Familie einstellen. Genau. Da sind ja auch zum Teil Beziehungen quasi brach liegen geblieben. Viele haben ja eben noch Kinder oder minderjährige Kinder. Die Agenturen erzählen viel, die sagen möglicherweise, ja, die Dame ist bei uns sozialversichert, ist auch krankenversichert, stimmt in vielen Fällen gar nicht. Der Angehörige hier in Deutschland ist froh, muss sich nicht weiter Gedanken machen, auch wenn er vielleicht ein grummeliges Gefühl hat. Die Agenturen wiederum überlassen die Arbeitskraft, die Dame, die im Ausland, sich selbst.
Ja.
Und kassiert dabei noch das meiste Geld mit.
Es ist, sagen wir mal, zumindest eine ziemlich zwielichtige Branche. Es gibt natürlich einzelne Agenturen, die besser arbeiten, die auch ein bisschen schauen, sozusagen passen die Leute zusammen, dann auch mal Hausbesuche machen und gucken, wie läuft das hier. Und es gibt eben das Angebot aus dem Bereich kirchlicher Wohlfahrtsverbände, Caritas 24 und VOJ Verkehr, heißt das auf evangelischer Seite, die auch vermitteln. Dann ist aber klar, dass die Familien selber Arbeitgeber sind und dann werden die in den Arbeitgeberpflichten auch unterstützt. Mhm. Also das heißt, dann geht es ja um die ganzen Abrechnungen und Anmeldungen bei der Sozialversicherung und so weiter. Ja. Und zugleich ist auch klar, dass wenigstens einmal im Monat jemand vorbeikommt und sich anschaut, was gibt es denn hier für Probleme? Gibt es irgendwas, wo wir vermitteln müssen, wo wir ein bisschen unterstützen müssen? Nein. Das ist schon eine deutlich bessere Lösung, als wenn sie das über eine Vermittlungsagentur machen oder, das ist ja die andere Möglichkeit, immer über Mund-zu-Mund-Propaganda, weil im Ort eben bekannt ist, wir holen Leute aus einer bestimmten Region in Polen zu uns, die kennen wir alle und die kennen sich untereinander und dann läuft das schon.
Ja, es gibt schlechte Lösungen, es gibt auch bessere Lösungen, aber selbst die sind nicht das Gelbe vom Ei, sagt Professor Bernhard Emunz. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema, damit es Oma gut geht, und da geht es um die Arbeitsverhältnisse, denen Frauen aus Osteuropa, wenn sie in einem Pflegehaushalt in Deutschland engagiert sind, denen sie, ja, kann man schon sagen, ausgeliefert sind. Was kann, soll, muss Politik in Gang setzen, damit die Pflege in Zukunft allen Seiten gerecht wird? Darüber würde ich mich gerne mit Ihnen in der nächsten Runde unterhalten. Professor Bernhard Emunz, Leiter des Nell-Breuning-Instituts in Frankfurt, ist heute bei Doppelkopf in HR2 Kultur zu Gast. Jetzt kommen wir zu einer ganz beschwingten Musik. Ihr zweiter Wunsch von Caro Esmerald, A Night Like This. Ist das auch so ein Titel, den Sie im Auto mitsingen?
Genau, das ist tatsächlich so. Ich finde den einfach toll aufgenommen. Das ist so eine Mischung aus Retro-Pop und so ein bisschen Revue-Chansons. Und ich finde es einfach gut gemacht.
In front of me you stand.
Musiker, ich glaube, das war Cha-Cha, Herr Emunds, oder? Kennen Sie sich da aus?
Oh, ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Swingstück, aber gut.
Ja, auf jeden Fall schöne, beschwingte Musik und eine kleine Abwechslung bei einem Thema, das die meisten eher als schwer oder traurig wahrnehmen. Und das hat einen Grund, sagt unser heutiger Doppelkopfgast Professor Bernhard Emunds, Leiter des Otto von Nell-Breuning-Instituts in Frankfurt. Er beschäftigt sich mit den Arbeitsbedingungen sogenannter Live-Ins, der vornehmlich weiblichen Arbeitskräfte aus Osteuropa, die rund um die Uhr für einen Pflegebedürftigen da sind. Herr Emunds, Sie machen in Ihrem Buch, damit es Oma gut geht, ein paar Vorschläge, damit man diesem System, wie Sie es sagen, der systematischen Ausbeutung auch Einhalt gebieten kann und trotzdem den Beteiligten gerecht wird. Vorschlag Nummer 1.
Genau, also es ist so, dass nicht mal klar ist, ob das Arbeitszeitgesetz, das deutsche Arbeitszeitgesetz für die Live-Ins gilt. Das heißt, das Erste, was wir bräuchten, wäre eine Arbeitszeitregelung, bei der realistischerweise wahrscheinlich die üblichen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes nicht gelten können, weil da sind 48 Stunden maximal pro Woche möglich. Aber es könnte ja eine Sonderregelung geben, die zum Beispiel absolut klar vorschreibt, einmal pro Woche mindestens 24 Stunden am Stück muss eine Pause her. Und zwar wirklich eine Pause, wo keine Verpflichtungen da sind, wo die Pflegekraft ganz frei ist. Mhm. Und das müsste ganz klar geregelt werden. Das wäre aus meiner Sicht der allererste Vorschlag.
Und wie das eingelöst wird, müssen dann die Angehörigen selbst überlegen, ob sie das dann selbst übernehmen oder wieder jemand anderes engagieren. Das müsste aber zu lösen sein.
Ja, das müsste zu lösen sein. Also ich glaube, dass das auch dann zu lösen ist, wenn man es mit weiteren Vorschlägen kombiniert.
Und welche?
Aus meiner Sicht könnte man eine Idee aus Österreich aufgreifen. Mhm. Die Österreicher haben ein höheres Pflegegeld eingeführt für die Familien, in denen eben eine Live-In-Pflegekraft tätig ist. Das heißt, dann zahlt der Staat deutlich mehr. Ich glaube, es geht so in der Größenordnung, 400, 500 Euro in der Größenordnung.
Das heißt insgesamt ungefähr 1000 Euro.
Ja, in der Größenordnung landet man dann und das zahlt der Staat da in jedem Fall. Und mein Vorschlag wäre aber zu sagen, das binden wir an Mindestbedingungen, nämlich zum Beispiel daran, dass es wirklich dann ein klarer Arbeitsvertrag ist, dass das Arbeitszeitgesetz dann entsprechend, das verändert ist, eingehalten wird. Oder eben, das wäre die dritte Komponente bei dem Vorschlag, dann eben auch daran gebunden wird, dass ein ambulanter Pflegedienst eines Wohlfahrtsverbandes sozusagen mit eingebunden ist, der immer schaut, wie läuft das hier. Die Pflege, das ist ja der eine Punkt, nicht? Wir haben ja hier zwei sehr, sehr schwache Personen, die betroffen sind. Ja. Ist die Pflege wirklich so, dass sie den Qualitätsstandards, die wir in Deutschland haben, entspricht? Wo das nicht der Fall ist, würde ein solcher ambulanter Pflegedienst nochmal helfen können, dass es besser wird.
Also nicht bestrafen in erster Linie, genau, sondern helfen, unterstützen.
Genau, und das genauso auch nochmal anders, da wo die Regelungen so sind, dass die Pflegekraft kaum Freizeit hat, wo ihr auch andere Arbeiten einfach aufgedrückt werden, die mit der Pflege überhaupt nichts zu tun haben. Auch da könnte dann dieser ambulante Pflegedienst schauen und sagen, so, das müssen wir aber in eine andere Richtung entwickeln. Mhm. Und wenn man das Pflegegeld daran knüpft, dass ein ambulanter Pflegedienst mit involviert ist und sagt, okay, das läuft hier ganz ordentlich, dann glaube ich, hat man auch eine Handhabe, dass das wirklich in die richtige Richtung geht.
Sie sagten gerade, Herr Emunds, dass die Pflegekraft Arbeiten verrichten muss, die mit Pflege gar nichts zu tun haben. Man muss ja auch dazu sagen, das sind ja auch oft die Hauptaufgaben oder die Unterstützungsleistungen für Angehörige, die nicht beides machen können, Haushalt und Pflege. Nee, und gut, es sind ja auch nicht immer Pflegekräfte, die kommen.
Ja, ja, nee, vielleicht habe ich mich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also zur Pflegearbeit in einem weiten Sinne zähle ich nicht nur einfach die Verrichtungen, die in der Pflege zu machen sind, sondern Pflegearbeit in einem weiten Sinne
umfasst,
genau, wäre aber eben auch Essen kochen, auch im Haushalt was zu machen, was jetzt sozusagen der Haushalt der Pflege, des Pflegebedürftigen ist. Aha. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass so und so oft es dann heißt, ja, gehen Sie doch mal auf den Friedhof und machen Sie Grab ordentlich. Mhm. Oder hier haben Sie die Wäsche, ne, von Angehörigen, hier haben Sie die Wäsche.
Also nicht von den zu Pflegenden, nee, genau, sondern auch von allen anderen.
Waschen Sie das mal einfach mal mit. Und das ist eine ganz da gehen Leute mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit hin. Und das wird von den Pflegekräften wirklich als ein Affront sondergleichen.
Weil Sie gerade Österreich ansprachen, die haben ja auch eine ganz andere Bezeichnung für diese Damen. Sie nennen sie Personenbetreuer. Da liegt ja auch schon was in dem Begriff drin, worauf es eigentlich ankommt.
Ja, also nun ist die österreichische Lösung nicht ideal. Also sie hat einmal den Begriff schon mal dran, man hat auch die Vorstellung, man hat langsam damit angefangen, dass es sozusagen Qualifizierungsmaßnahmen Maßnahmen gibt, mhm. aber gegen die ausbeuterischen Verhältnisse, wie ist das mit der Arbeitszeit und so weiter, mhm. da passiert da sehr wenig. Und faktisch, das, was im Moment in Österreich finanziert wird, ist das, was in Deutschland man scheinselbstständig nennen würde. Die sind eben dann auch nicht entsprechend.
Auch hier alles Notlösung. Doch Sie haben, glaube ich, noch ein, zwei Vorschläge auf Lager, die Sie noch gerne loswerden würden.
Naja, ich glaube, dass der wichtige Punkt dann auch nochmal ist, die stationäre Pflege auszubauen und zu fördern. Weil das, was ich gerade vorgestellt habe, das ist ja im Grunde eine ziemlich sanfte Lösung. Also man könnte das alles einfach verbieten und dann ist gut und dann macht man entsprechende Razzien und dann hat man das. Und ich glaube, das wird letztendlich nicht ziehen, weil die Not so groß ist, dass man dem immer ausweichen wird. Und das heißt, jetzt habe ich hier so eine Notlösung, bei der ich mir aber vorstellen kann, man kann ja die Bedingungen, unter denen das Pflegegeld gezahlt wird, ja sukzessive verschärfen, sodass man langsam zu einer Annäherung an normale Arbeitsverhältnisse kommt. Ist übrigens genau die Erfahrung, die man auch in Schwellenländern gemacht hat, wo viel informelle Beschäftigung ist, dass man sozusagen langsam das formalisieren muss und an normale Arbeitsverhältnisse heranführen muss und dabei auch sozusagen die Anreize der Arbeitgeber beachten muss. Ja, deswegen dieses Pflegegeld. Das ist eine ganz sanfte Lösung, aber natürlich letztendlich würde ich sagen, für unsere Gesellschaft entscheidend ist, dass wir stationäre Pflege ausbauen, dass wir da gute Pflegeheime haben und vor allen Dingen, dass dann auch die Pflegearbeit in diesen Pflegeheimen ordentlich honoriert wird, dass die Damen nicht unter einem enormen Druck stehen, die Pflegekräfte, sondern dass wir da wieder zu anderen Verhältnissen kommen.
Da würden einige jetzt ganz heftig kritisieren, Herr Emons, von wegen Ihres Vorschlages Pflegeheime ausbauen. Viele sagen, schafft die Heime ab, die sind unmenschlich, unwürdig. Solche Betonklotze brauchen wir nicht, indem alte Menschen in Anführungsstriche verwahrt werden.
Naja, erstmal ist die Frage, müssen das Betonklötze sein oder können das sozusagen kleine stationäre Einrichtungen, die wohnortnah sind, sein? Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Dann mag man auch die stationäre Pflege nochmal ergänzen durch entsprechende Tagespflegeeinrichtungen und so weiter. Aber worum es mir geht, ist, wir den Bereich, wo nicht die Angehörigen pflegen, sondern wo Profis pflegen und wo sie auch gemeinsam pflegen und nicht jeder in einem eigenen Haus lebt, jeder Pflegebedürftige, und dann fahren wir dann dahin, dass wir diesen Bereich stärken müssen. Das ist eine Entlastung. Das führt zu einer höheren Pflegequalität. Und tatsächlich, wenn wir jetzt mal wirklich auch mit dem Staat überlegen, was kostet uns das auf die Dauer, kann man sagen, auf die Dauer wird das auch die effizientere Lösung sein, in diese Richtung voranzuschreiten. Also da kann man dann aber dann auch gute Lösungen finden, die auch wirklich aus dem Pflegeberuf einen attraktiven Beruf machen.
Sie meinten also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von vornherein die Pflege so organisieren, dass immer Profis und Angehörige zusammenarbeiten, genau, egal ob zu Hause oder in einem Pflegeheim, wozu ja auch Bedarf besteht. Viele haben ja gar keine Angehörige mehr. Und dann würden sich wahrscheinlich auch einerseits die Kosten verringern, andererseits würden auch Familien nicht auseinanderfallen. Es kann ja auch eine schöne Erfahrung sein, einen Angehörigen zu pflegen, wenn man nicht überlastet ist bei der ganzen Sache.
Genau, das war ja der Punkt, mit dem ich vorhin mal gestartet war. Nicht, also man darf nicht dahin kommen, dass man sagt, so, wir machen jetzt setzen nur noch auf stationäre Versorgung und sobald jemand pflegebedürftig ist, sofort in ein Pflegeheim. Das geht gar nicht anders, um die Frauen eben frei zu bekommen, dass sie wirklich alle erwerbstätig sein können, 100% und so. Das ist ja auch durchaus eine Forderung, die es gibt. Und da bin ich ein wenig skeptisch, weil ich sagen würde, und zwar jetzt eben nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer, dass Pflegearbeit auch etwas ist, Sorgearbeit insgesamt etwas ist, was erfüllend sein kann.
Ja.
Und was wir uns nicht nehmen lassen sollten in einer Fixierung auf Erwerbsarbeit. Das ist so schon auch der andere Punkt, den man auch immer festhalten muss.
Akzeptiere ich voll und ganz, möchte aber trotzdem meinerseits nochmal betonen, dass auch nicht immer davon ausgegangen werden darf, dass die Frau ihre Erwerbsarbeit reduziert, aufgibt oder was auch immer und dann so Stiekum in die Altersarmut hineinrutscht, weil sie eben keine Rentenanwartschaften erworben
hat. Das gehört zu den Dingen dazu, sozusagen, wenn wir sagen, es geht darum, die Wertschätzung von Pflegearbeit in unserer Gesellschaft zu verbessern, dann würde ich sagen, da, wo Angehörige Pflegearbeit übernehmen, muss die eigentlich genauso abgesichert werden wie die Versorgung von Kindern, wie das Großziehen von Kindern. Das sollte kein Unterschied sein, weder in der Rente noch in der Versorgung. Ich denke jetzt an die neueren Entwicklungen, die ja noch in den Anfängen stecken, was das Elterngeld angeht. Dann muss man jetzt in der Pflege genauso voranschreiten und da neue Möglichkeiten schaffen. Warum nicht auch mit so ähnlichen Modellen, dass man sagt, da, wo sich zwei Partner das teilen, das unterstützen wir nochmal in einem besonderen Maße, damit es eben nicht nur etwas dann für Frauen ist, sondern sozusagen beide Geschlechter sich daran beteiligen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. 2017 soll ja das Pflegegesetz geändert werden, Herr Emons. Also statt 3 demnächst 5 Pflegestufen. Damit sollen auch Menschen mit Demenz berücksichtigt werden, wobei ja die Demenz selten alleine kommt. Mhm. Meistens sind ja Menschen mit Demenz auch gleichzeitig, also mindestens zu 95% auch körperbehindert oder auf den Rollstuhl angewiesen, auch weil die Demenz und die damit verbundene Medikation ja Stürze verursacht. Also das soll alles verbessert werden. Ein bisschen Hoffnung?
Ach, ich glaube, die Veränderung von Pflegestufen, 3 Pflegestufen zu 5 Pflegegraden, ist das nicht führt so nicht wirklich zu großen Veränderungen. Was ich schon mal besser finde, ist, dass der Pflegebedarf jetzt nicht mehr einfach nur nach einzelnen Verrichtungen, da braucht man so und so viele Sekunden für, berechnet wird, sondern dass man da ein ganzheitlicheres Bild sich beschaffen will. Das ist schon mal ein guter Schritt. Aber letztendlich werden wir von dieser Minutenpflege, also dass das so unter enormem Zeitdruck steht, von dieser Minutenpflege werden wir nur wegkommen, wenn auch wirklich mehr Geld in die Hand genommen wird, um mehr Pflegekräfte einzustellen, die dann die Arbeit machen.
Also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Auf jeden Fall. Und wir müssen uns, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen, wie die Pflegekosten in Deutschland sind. Sie sind nämlich im europäischen Vergleich eher vergleichsweise niedrig. Also wenn wir vor allen Dingen jetzt hier auf Nordeuropa schauen, in das westliche Nordeuropa, da sind wir am unteren Ende. Und das zeigt, dass unser Land das ja eh eigentlich da durchaus Möglichkeiten hat.
Sprudelnde Steuereinnahmen.
Ja, genau. Mhm. Dass wir da sicher ein Feld haben, wo es sehr, sehr sinnvoll wäre. Mhm. Der Bereich der sozialen Dienstleistungen, ich glaube, das ist ganz zentral, dass wir den weiter ausbauen. Und dazu gehört ganz, ganz zentral eben auch die Pflege.
Mhm. Herr Emund, Sie sind 54 Jahre alt, haben 2 Kinder.
Ja, also der eine ist schon 20 und studiert und der andere 18, ja.
Naja, die sind bald aus dem Haus und schwuppsdiwupp sind sie vielleicht auch irgendwann in einer Situation, in der sie pflegebedürftig sind. Wie wollen Sie als Pflegebedürftiger leben? Welche Pflegesituation wünschen Sie sich für sich selbst?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass wir etwas anders sind, jetzt unsere Generation, als die Generation unserer Eltern, was das eigene Häuschen angeht. Weil dieses daran hängen, das hat ja einen enormen symbolischen Wert. Und ich glaube, dass wir das nicht unbedingt so haben müssen, weil wir auch die Kriegserfahrung und dieses Neuaufbauen gar nicht so stark haben. Also das ist nicht so stark die Identifikation. Und da stelle ich mir dann schon eher vor, dass man eben in einem kleinen Kontext, das muss jetzt nicht ein Pflegeheim sein, das kann auch ein Mehrgenerationenhaus sein, so Pflege organisiert, dass man das nicht nur für sich hat, sondern dass das eben mehrere sind, die dann eben auch professionellen Pflegebedarf abrufen. Mhm. Da gibt es ja neue Entwicklungen, die ich interessant finde. In so eine Richtung kann ich es mir schon vorstellen.
Und ansonsten kann man ein paar Vorschläge auch nachlesen in dem Buch von Bernhard Emunds. Und das heißt, damit es Uma gut geht, Pflegeausbeutung in den eigenen 4 Wänden. Und damit es dazu erst gar nicht kommt. Dafür waren Sie heute zu Gast bei uns in Doppelkopf. Bernhard Emunds ist Professor für christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen und Leiter des Oswald von Lent-Breuning-Instituts. Mein Name ist Karin Röder und zum Schluss dürfen Sie sich noch eine Musik aussuchen. Genau. Auf Ihrem Zettel stand, beziehungsweise in Ihrer Mail, ein Mozartstück, das Flötenkonzert in D-Dur, Köchel-Verzeichnis 314. Und daraus der 3. Satz, das Rondo Allegro. Was steckt da dahinter?
Ja, also Mozart selber mochte Flöte gar nicht so sehr. Also er mochte auch gar nicht gern für Flöte schreiben. Und in dem Fall ist es auch tatsächlich eine ziemlich schräge Geschichte. Eigentlich ist das ein Oboenkonzert. Und dann hat er einen Auftrag gekriegt, Flötenstücke zu schreiben und hat dann gefudelt, so eine Mogelpackung und hat dieses ursprüngliche Oboenkonzert als Flötenkonzert ausgegeben. Und ich finde es trotzdem herrlich.
Vielen Dank, Bernhard Emunds.